Ich möchte euch ein Bibelwort vorlesen, das ganz im Kontrast steht zu der Harmonie, die wir hier im Raum haben. Römer 13, ab Vers 1. Und dort schreibt der Apostel Paulus: Jedermann soll sich denen unterordnen, die die Regierungsgewalt ausüben. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott kommt. Die bestehenden Gewalten sind von Gott eingesetzt. Wer sich also der staatlichen Gewalt widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor den Regierenden müssen sie sich nicht fürchten, die Gutes tun, sondern die, die Böses tun. Willst du dich aber nicht vor der staatlichen Gewalt fürchten, so tu Gutes. So wirst du Anerkennung bei ihr finden, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, wer Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht nur um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, indem sie diesen Auftrag wahrnehmen. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem Steuern zustehen, Zoll, dem Zoll zusteht, Achtung, dem Achtung gebührt, Ehre, dem Ehre gebührt. Es gibt wohl kaum ein Wort der Bibel, das so unterschiedlich in der Geschichte gesehen und ausgelegt wurde. Es ist missbraucht worden von staatlicher Gewalt, um Christen zu reglementieren. Und auf der anderen Seite hat man gesagt, das betrifft uns ja gar nicht. Denn hier geht es doch eigentlich um etwas ganz anderes. Hier geht es doch darum, dass die Juden, die damals so rebellisch waren, und da gab es ja sogar solche im Jüngerkreis, dass die ein bisschen zur Raison gerufen werden. Und wenn wir die verschiedensten Ausleger anschauen, wie sie dieses Bibelwort auslegen, dann werden wir merken, ganz vielfältig. Was also tun damit? Drei kleine Vorbemerkungen. Das Wort, das hier für Staat oder Obrigkeit steht, ist das gleiche Wort, das in Matthäus 28 steht, wo Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das gleiche Wort, das der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16, wo er von Christus schreibt, zu dem alles hingeschaffen ist, Throne und Gewalten. Ja, wer ist nun darin gemeint? Eine Größe, die man nur pauschal beschreiben kann? Einzelne Menschen? Menschengruppen? Bestimmte Staatsformen? Die einen sagen, das war ja damals ganz anders. Ein Staat, wie wir ihn heute haben, den gibt es ja erst in Anfängen seit dem ausgehenden Mittelalter. Damals war das ja ganz anders. Und das Zweite, da steht ein Verb drin, ein Tätigkeitswort. Und ich habe vorgelesen nach der Bibel, die ich sehr liebe, die Lutherbibel von 1975. Die ist nur ein paar Mal gedruckt worden und dann durfte sie nicht mehr gedruckt werden, weil sie ein paar Worte verwendet hat, die Luther nicht verwendet hat. Denn die Lutherbibel darf bis heute nur Worte verwenden, die Luther auch verwendet hat. Aber ein paar wichtige Worte, die kannte er damals noch nicht. Und hier steht das Verb, das Tätigkeitswort vom Unterordnen. Und da kann man sagen, die einen ordnen sich blind unter. Das allerdings steht hier nicht, sondern das Wort, das hier steht, heißt einordnen. Und damit wird auf ein Gefüge hingewiesen, ein Gefüge, in dem wir leben. Jeder von uns lebt nicht für sich allein. Und ein drittes, das dritte Wort, das hier den Kern ausmacht, ist das Wort der Ordnung. Ich habe als Kind und als Halbwüchsiger nicht gerne mein Zimmer aufgeräumt. Das wurde alles unters Bett geschoben. Und da habe ich manchmal eine Ansage bekommen von meinen Eltern und das war eine fromme Ansage. In der Bibel steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Bis ich mal nachgelesen habe, da steht nämlich nicht das, was wir erwarten. Da steht nicht, Gott ist ein Gott der Ordnung, sondern wisst ihr, was da steht? Gott ist ein Gott des Friedens. Der Gegensatz zu Unordnung ist aus der Sicht der Bibel nicht Ordnung, sondern Frieden. Und da fängt es an, spannend zu werden. Die ganze Bibel ist durchzogen von dem Prinzip der göttlichen Ordnung. Aber das ist nicht das Paragraphenwerk, das wir möglicherweise meinen zu kennen, sondern der Gedanke, der dagegen steht, oder besser gesagt, der das alles trägt, ist der Gedanke des Friedens. Der Friede gegen das Böse. Und jetzt möchte ich euch zwei Begebenheiten einfach zeigen, wie Jesus gehandelt hat. Und heute Nachmittag wollen wir uns anschauen, wie denn in der Geschichte der Christenheit der Gedanke vom Staat, Christ und Staat, übersetzt wurde und wie auch wir als Adventisten damit umgegangen sind. Und die erste Begebenheit ist eine, die lässt sich wunderbar erzählen. Steht ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Und dort erzählt der Markus, wie Jesus in seine Lieblingsgegend kam und dort ein Haus besucht und die Leute hörten schon, Jesus kommt. Und da war das so, alle strömten zu Jesus. Und die Häuser damals in Palästina, die waren ja nun nicht gerade sehr groß. Das waren kleine Lehmbauten. Die hatten ein Geschoss mit einem unterschiedlich hohen Boden. Der höhere Teil des Bodens, da waren die Menschen und der niedrige Teil des Bodens, da lebten die Tiere, wenn sie rein mussten. Und dann gab es ein Dach, auf dem konnte man sich auch aushalten. Und da führte eine Treppe hoch, nun ja, vielleicht mehr eine Hühnerleiter als eine Treppe in unserem Stil. Und Jesus kommt in so ein Haus. Und die Leute wussten, Jesus ist wieder da, den wollen wir hören. Und die drängen sich hinein und so viele Leute gingen in das Haus gar nicht rein. Und die standen dann schon draußen und die wollten zuhören, die wollten wissen, was ist denn jetzt los? Was sagt Jesus? Und da kommen vier Freunde, berichtet Markus, und die haben einen Freund mit. Und dieser Freund ist krank. Und die vier haben einen einzigen Gedanken, der muss zu Jesus. Es gibt ein kleines Problem. Und das ist die öffentliche Ordnung. Und die öffentliche Ordnung sah vor, dass man sich schön ordentlich in der Reihe anstellt. Als wir vor vielen Jahren von Chemnitz nach Friedensau zogen und dann der Schulbus fuhr für unsere Kinder, dann waren sie es gewohnt von Chemnitz, dass man sich in der Reihe nach an der Bushaltestelle anstellt. Das gab es in Sachsen-Anhalt nicht. Und sie waren zum ersten Mal konsterniert. Die kennen ja keine Ordnung hier. Okay. Wir lieben die Ordnung. Und damals war es so, man stellte sich an vor dem Haus. Denn Jesus heilte alle, berichtet die Bibel. Und wenn er gerade lehrt, dann wartet man schön der Reihe nach aufgestellt, bis man dran ist. Jesus hat niemand übergangen. Aber diese vier sind unmöglich. Die zwängen sich durch und das macht ein bisschen Krach, klettern die Treppe hoch, zerren und ziehen den Kranken mit hoch und dann machen sie etwas, was man überhaupt nicht macht. Da steht in der Bibel das Wort, sie gruben das Dach auf. Also die Dächer in Palästina waren keine Lego-Häuser, wo man einfach die Platten wegnimmt und dann kann man schön ein Loch machen. Nein, die gruben den Lehm auf. Und ich bin sicher, die physikalischen Gesetze galten damals genauso wie heute. Und das bedeutete, als sie anfingen zu graben und die Leute Jesus zuhören wollten, was passiert da? Da fängt der Dreck an, von oben nach unten zu fallen. Und die Frommen stehen vor Jesus, die wollen genau zuhören, was Jesus sagt. Die wollen alles mitkriegen, die haben super Fragen an Jesus. Aber da fällt der Dreck vom Himmel. Ich wüsste nicht, was ihr machen würdet, wenn jetzt jemand hier oben anfangen würde zu bohren. Und dann ist das Loch so groß, dass der Kranke hindurchgelassen werden kann. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Und Jesus ist immer so anders. Er hätte ja sagen können, also wisst ihr, Freunde, ich kann euch ja verstehen, aber ein bisschen warten, das könnt ihr schon. Ein bisschen warten, ihr kommt dran. Da steht etwas, was uns völlig überrascht. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten. Da steht nicht, als nun Jesus seinen Glauben sah, das würden wir erwarten, steht nicht da. Als er ihren Glauben sah, das, was die vier Männer gemacht haben, das war damals wert für einen Dorfkadi. Also, das war auch damals schon Hausfriedensbruch. Ich reiß doch niemand das Dach ein, nur damit ich schneller mit dem Redner unten in Kontakt komme. Das war eine strafbare Handlung. Und was sagt Jesus? Er sagt zu dieser strafbaren Handlung, Glauben. Das ist erstaunlich. Und er macht diesen Mann gesund. Er vergibt ihm seine Schuld, obwohl das nicht da ist, was wir erwartet hätten, dass der Mann im Vorfeld sagt, ich bekenne meine Schuld. Nichts hören wir von diesem Mann. Jesus sieht ihn, sieht den Glauben der Freunde und auf den Glauben der Freunde hin macht er den Kranken gesund. Höchst erstaunlich. Glaube kann mehr bewirken, als wir denken. Manchmal denken wir, jemand muss ja erst glauben wollen, damit er den Weg zu Jesus findet. Hier steht was ganz anderes. Unser Glaube kann die Welt verändern. Und eine zweite Begebenheit, es geht wieder in einem Kranken, ich bin ja nun mal hier in einem Krankenhaus, deswegen gestattet ihr mir die Begebenheiten von den Kranken. Das ist der Bartimäus. Ihr habt den Namen alle schon gehört. Ich finde das ganz toll, dass wir seinen Namen kennen. Da sitzt einer und bettelt, ein Nobody, ein Penner. Doch das Erstaunliche ist, der hat einen Namen. Und dieser Name ist über 2000 Jahre hin bekannt geblieben. Es ist Bartimäus, der Sohn des Timäus. Wer das war, sein Vater, wissen wir nicht. Dafür kennen wir den Sohn. Er ist also doch kein Nobody. Habt ihr schon mal einen Bettler mit Namen gesehen? Oder sind das für euch nur Menschen, die namenlos sind? Gott sieht jeden von uns als Person. Und das gefällt mir, dass der Name des Bartimäus erhalten geblieben ist. Und Bartimäus hatte da einen guten Tag. Der sitzt am Straßenrand und ich muss euch sagen, betteln ist sicher keine schöne Sache. Ich habe es noch nie gemacht. Aber er wusste, heute kommen viele Menschen vorbei. Das bedeutet für ihn ein gutes Geschäft. Und ihr wisst, er hat kein Augenlicht gehabt, da hört man umso besser. Und wahrscheinlich hörte er schon weitem schon die Menschenmassen, die ankamen. Das bedeutet viel Geld. Für ihn eigentlich ein super Tag. Und da waren viele fromme Leute dabei, die geben bestimmt auch mal ein bisschen mehr, weil die fromm sind. Und da war er nun, der Bartimäus. Interessanterweise ist, der Mann ist interessiert. Der hat sich mit seinem Schicksal noch nicht abgegeben. An dem, was um ihn herum geschieht, da will er wissen, was los ist. Vielleicht hatte früher Bartimäus schon mal was von Jesus gehört. Vielleicht hat er ihn auch schon mal mit seiner Stimme gehört. Aber hier war für ihn das eine ganz wichtig. Den muss ich wirklich vor meine Nase bekommen. Und Bartimäus hatte nur ein Ziel. Ist der Einzige, der mich glücklich machen kann. Denn blind sein, das ist nichts. Was auch immer er die Tage und die Wochen vorher gedacht hat, da ging es ihm ums Betteln. Aber jetzt geht es ihm ums Meer. Und das, was hier geschehen ist, und das sagen uns die Bibelausleger, der hatte sein Obergewand, man hatte damals zwei Stoffe an, ein Ober- und ein Untergewand, er hat das schon ein bisschen ausgezogen und ein bisschen geöffnet, dass er es halten konnte vor sich, damit man ein paar Münzen reinwerfen konnte. Das war im Grunde genommen ein guter Tag für ihn. Jetzt wusste er, was kommen kann. Und dann kennt er nur eins, als die Stimmen immer näher kommen und das Getrappel der Füße: Ich muss zu Jesus. Jesus kommt. Aber ich muss mich bemerkbar machen. Laut schreien, das war das Einzige, was er konnte. Schreien ist bei Erwachsenen in der Öffentlichkeit eigentlich nicht üblich. Aber man sorgt damit für Aufmerksamkeit. Und jetzt fängt er an, laut zu schreien, der Bartimäus. Er lässt sich übrigens auch davon nicht abbringen, als die Leute ihn zur Ruhe bringen wollen. Er rief noch lauter. Und er hofft darauf, dass Jesus ihm hilft. Und dann kommen die anderen. Worüber sich Jesus gerade unterhalten hat mit den Jüngern, das wissen wir nicht. Aber der unmittelbare Kontext zeigt, dass sie sich gestritten haben, wer der Größte im Reich Gottes ist. Es gibt ja ganz viele Fragen unter frommen Menschen. Und ganz viele Fragen über viele Details des Glaubens. Auch über solche Details, die mit dem normalen Leben eigentlich fast gar nichts zu tun haben. Fragen über Glauben, die wir nicht beantworten können. Also die gesamte Diskussion über den Heiligen Geist, ist er nun eine Person oder ist er eine Kraft? Die ist doch völlig hinfällig. Keiner kann sie beantworten. Die viel entscheidendere Frage ist doch, ob der in mir wirkt. Aber manchmal haben wir in unserer Geschichte so Fragen, die uns ganz wichtig sind, wo wir uns die Köpfe einschlagen. Aber das eigentlich Wichtige, das sehen wir nicht. Das sieht Jesus. Die anderen, die jetzt auch kommen, die wollten Jesus ganz für sich haben. Er soll sich mit ihnen unterhalten. Sie sonnen sich in seinem Licht. Vielleicht noch ein Selfie mit Jesus. Und dann stelle ich das in mein Profil rein, kann jeder sehen. Ich bin ganz dicht bei Jesus gewesen. Und da ist dieser Störenfried, der Bartimäus, der passt da eigentlich nicht rein. Wie sah der denn aus? Passt doch gar nicht zu uns. Und da fuhren sie ihn an, er sollte stille schweigen. Er darf mal nichts sagen. Sei doch zufrieden, heute kommen so viele Leute, wir werfen auch 2 Münzen rein. Das müsste doch eigentlich reichen. Die anderen haben gar nicht verstanden, was er gerufen hat. Denn was er ruft, ist was völlig Ungewöhnliches. Jesus, du Sohn Davids. Und damit hat was etwas erkannt, was die anderen noch nicht erkannt haben. Und die sagten sich, das stimmt doch gar nicht. Jesus hatte sich ja noch gar nicht so zu erkennen gegeben. Und jetzt sagen sie Bartimäus, das ist heute nicht dein Tag für ein Reden mit Jesus. Aber da ist Jesus. Und das ist der dritte im Bund. Jesus hört Bartimäus. Trotz all der anderen Leute, trotz all der theologischen Fragen, die da sind, trotz der frommen Leute, die ich sag's mal so, die sahen richtig gut aus. Ja, das ist sehr positiv ausgedrückt. Und da beauftragt Jesus die anderen, die meinen, mit dem Bartimäus überhaupt nichts zu tun zu haben. Die hätten ihn am liebsten abgewimmelt. Da beauftragt er sie, und das finde ich ganz spannend, holt mir den Bartimäus. Was für eine Blamage für die Frommen. Die müssen jetzt hindackeln zu Bartimäus und so müssen sagen, Bartimäus, komm, Jesus will dich sofort sehen. Peinlich. Was macht Jesus? Er bleibt stehen und wartet auf Bartimäus. Und Bartimäus wirft sein Obergewand ab, ganz gleich, ob da schon Geld drin war oder nicht. Er läuft zu Jesus. Er rennt zu Jesus. Der sieht ja nicht. Das muss ganz tapsig ausgesehen haben, wie er zu Jesus läuft. Und dann steht er vor Jesus. Und die Frommen haben den Mund offen. Die wissen nicht, was geschieht. Und was macht Jesus? Er stellt eine unmögliche Frage. War doch klar, was Bartimäus wollte. Der wollte doch nicht einen Geldschein haben. Der wusste doch, wenn ich Jesus habe, dann kann er mich heilen. Und genau das fragt Jesus. Was soll ich dir tun, Bartimäus? Und da kommt es ganz tief aus seiner Seele hoch. Herr, dass ich wieder sehen kann. Bartimäus sagt alles, was er möchte. Und Jesus heilt ihn. Ganz erstaunlich. Und Jesus heilt ihn mit dem erlösenden Wort: Geh hin. Und dieses erlösende Wort war für Bartimäus unheimlich schwer. Der hat ja bislang nicht gesehen. Der musste im Vertrauen auf das Wort Jesu losgehen. Und er macht's. Und er sieht. Nicht vorher. Erst, als er das befolgt, was Jesus sagt. Was sagen mir diese beiden Begebenheiten? Diese beiden Begebenheiten haben einen großen Gedanken. Jesus geht es immer um den Einzelnen. Wir verstecken uns gern hinter Sammelbegriffen, hinter pauschalen Begriffen, die sowieso niemals stimmen. Die anderen, die Frommen, die Aussiedler, die Juden und was auch immer wir sagen, die Regierung. Es lässt sich wunderbar gegen eine pauschale Größe agitieren, es sei denn, wir machen das, was Jesus macht. Er sieht den Einzelnen. Aus der Allgemeinheit greift er einzelne Personen heraus. Er pauschalisiert nie. Er sieht immer den Einzelnen. Und wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, in dem dieser Bibeltext gesprochen wurde, dann merken wir, es geht vorher um das Verhalten des Christen und hinterher sofort um das Verhalten des Christen, das zusammengefasst wird, ist der Aussage: Liebt einander. Und das ist so ungeheuer schwer. Das heißt also, wenn Jesus hier von der Ordnung spricht, in der jeder von uns hineingesetzt ist, die bestimmt wird von denen, die Gewalt haben und die Gewalt ausüben können, dann sagt er uns, das sind Menschen wie du und ich. Und diese Menschen verdienen die gleiche Liebe, die Gott uns bedingungslos entgegenbringt. Und so wird das Thema Christ und Staat aus meiner Sicht zuerst reduziert auf die persönliche Beziehung des Einzelnen zu Gott. Wie man das im Laufe der Zeit in der Geschichte gesehen hat, wie man versucht hat, das in einer Weise darzustellen, so dass, ich sage es mal so, der Machthaber immer der Machthaber ist. Aber hier steht nichts von Machthabern, auch nichts von geistlichen Machthabern, sondern hier geht es darum, jeder Einzelne ist von Gott angenommen. Und wir dürfen jeden Einzelnen sehen, so wie er ist. Ist das nichts Tolles? Ich bleibe nochmal bei der Geschichte von Bär, der ja auch dachte, was ich tue, mein Leben ist nicht der Rede wert. Okay. Geht es dir auch manchmal so? Mein Leben ist ja nicht der Rede wert. Vielleicht liegt die beste Zeit schon hinter dir. Und du sagst, was soll's? Bei Gott zählt unser Leben immer. Das ist die gute Botschaft, die er uns sagen will. Gott sei es gedankt. Amen.